Warum lässt Gott so viel Leid zu? Das hat sich eine vielleicht 25-jährige junge Frau gefragt, die mit 18 geheiratet hat, mit 25 ihren Mann verloren hat. Dann steht man da. Sicher sind Einzelne hier, die so etwas selber schon erlebt haben, dass in einer eben ganz unnatürlichen Weise ein Schlag einen selber oder die Familie oder Kollegen, Freunde getroffen hat. Es sind bestimmt Einzelne da, die wissen, was das bedeutet, wenn man einen wirklich geliebten Menschen verliert, sei es durch Tod oder auf andere Art und Weise. Das nimmt man oft so wahr. Vor ein paar Wochen oder vielleicht schon 2 Monate kam eines unserer Kinder nach Hause, hat einen Freund besucht, der in Otterfing noch wohnt, mit dem er noch verbunden ist, und kam heim und erzählt, die Mutter des Freundes ist gestorben. Innerhalb von ganz kurzer Zeit. Ich kann mich erinnern, wir hatten mal ein Fest bei uns draußen in Röhrmoos, da war auch der Gemeindevorstand dabei, waren die auch dabei. Es waren Leute, die, ja, durchaus, man hat von dem Abstand, den man hatte, aus der Distanz, eine Sympathie voneinander gehabt. Es hätte durchaus mehr sein können, aber natürlich die Entfernung. Aber auf alle Fälle, da ist eine Frau mitten aus dem Leben einfach so in ganz kurzer Zeit verstorben. Nur ein Beispiel, was immer wieder passiert. Und jetzt in der Vorweihnachtszeit, da trifft uns das ja besonders stark. Überall glänzen, überall Lichter, überall ist Freude. Und dann ist es doch dunkel, dann fühlst du dich eben doch nicht beschenkt, sondern betrogen. Du kannst nicht so richtig dich mitfreuen, weil so die Frage in dir nagt, wie bekomme ich Gottes Liebe zusammen mit dem Leid, das mich betrifft, oder zumindest für das ich Worte finden muss, in der Umgebung, in der ich lebe. Die Frau, die ich vorhin angesprochen habe, deren Mann so vielleicht mit 25 verstorben ist, heißt Hannah. Wir haben von ihr am vergangenen Sonntag schon gehört. Ich möchte ihre Geschichte noch einmal lesen, weil es in vielerlei Hinsicht eine ganz wichtige Geschichte ist, die uns zeigen kann, vielleicht eine Richtung, was wir dazu beitragen können, dass es am 24. wirklich auch bei uns selber Weihnachten wird. Ich möchte uns diese Sätze aus Lukas 2 nochmal lesen. Es ist ja die Szene, wo im Tempel, da ist die heilige Familie, Maria, Josef und das Jesuskind. Dann kommt eine alte Frau dazu, eine Prophetin Hannah, eine Tochter Phanuels vom Geschlecht Aser, die hoch betagt war. Sie hatte 7 Jahre mit ihrem Mann nach ihrer Heirat gelebt und war jetzt eine Witwe, 84 Jahre alt. Die kam nimmer vom Tempel, diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Die trat auch hinzu zu derselben Stunde und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Das Besondere dieser Geschichte, was ich empfinde, ist, trotzdem, dass ihr Leben ganz anders als erwünscht verlaufen ist, kann diese Frau mit 84 Jahren, ist sie von einer tiefen Freude und von einem Glück beseelt. Ja, und das finde ich noch das ganz Besondere. Sie hat nicht nur so ein privates Glück in sich, sondern sie kann sich mitfreuen mit anderen, die das Glück erfahren, das sie sich immer gewünscht hat und ihr nie erfüllt wurde. Das finde ich unglaublich stark. Hannah fand in ihrem Glauben Kraft, die sie von dieser zerstörerischen Frage, von dieser zerstörerischen Macht und mit dem Hadern am eigenen Schicksal erlöst hat. Und mit dieser Geschichte ermutigt uns die Bibel, dass wir dort, wo unser Leben so einen Knick bekommen hat, dass wir da nicht resignieren, sondern Jesus zu uns ganz persönlich reden hören. Seht auf, erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Was ist das für eine Erlösung? Was ist das für eine Erlösung, über die wir in der Adventszeit nachdenken? Darum soll es heute am zweiten Advent gehen. Wir wissen keine Einzelheiten darüber, wie Hannah es schaffte, bei ihrem schwierigen Los trotzdem glücklich zu werden. Wir wissen nicht, wie sie es geschafft hat, dieses Los anzunehmen. Wir wissen nicht, wie sie es geschafft hat, dennoch glücklich zu sein. Aber wir wissen, welche Antworten ihr Glaube gibt. Und diese Antworten wollen wir jetzt hören. Die erste Antwort auf Hannas Glaube oder die erste Antwort von Hannas Glaube auf die Frage, warum gibt es so viel Leid? Warum passiert mir das? Diese erste Antwort lautet, es gibt keine Erklärung für das Leid. Es gibt definitiv keine Erklärung für das Leid. Von Hannah wird berichtet, sie war 7 Jahre nach ihrer Heirat verheiratet und dann Witwe und war schließlich, als wir sie treffen, 84 Jahre alt. Stellt euch einmal nur für einen Augenblick vor, was so diese junge Frau für sich erlebt hat, was sie gefühlt hat. Sie war verliebt, sie hat geheiratet, sie hat bestimmt mit ihrem Mann Pläne gemacht. Sie hat Wünsche gehabt, gemeinsame Wünsche. Und dann mit einem Schlag ist alles aus. Stellen wir uns das einmal vor. Stellen wir uns weiter vor, Hannah ist eine gläubige Frau. Und weil sie Gott liebt und weil sie auch einen Sinn im Glauben sieht, deshalb möchte sie in dem Schlechten etwas Gutes sehen. Dann kommen vielleicht Freunde, bekannte Leute aus ihrer Gemeinde, die sie trösten möchten und ihr helfen möchten, dass sie begreift, weißt du, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Guten. Aber irgendwann kommt bei Hannah bestimmt auch der Punkt, wo sie Gott diese Liebe nicht mehr abnehmen kann. Ich habe gedacht, so beim Nachdenken über diese Hannah, diese Sätze in Psalm 73, die wir jetzt nicht gelesen haben, die aber drinstehen, diese Sätze, die könnten eigentlich von der Hannah stammen. Denn da betet einer, soll es denn umsonst sein, dass ich mein Herz reinhielt und meine Hände in Unschuld wasche? Und dann verweist dieser Psalmbeter auf diejenigen, die alles tun, was keinen Wert hat, Gott einen guten Mann sein lassen und sich überhaupt nicht um ihn kümmern und denen es gut geht. Wir müssen doch zugeben, dass das auch in uns als gläubigen Menschen ab und zu nagt. Sicher hat unsere Hannah irgendwann einmal in ihrem Leben, vielleicht öfter, von dem Hiob gehört oder gelesen. Hiob, diese biblische Gestalt, ein gläubiger Mensch, ein glücklicher Mensch, der alles hatte, was man sich vorstellen kann. Und dann passiert etwas, dass binnen kürzester Zeit seine Frau und die Kinder alle wegsterben wie Mücken. Freunde trösten ihn. Sie erklären ihm, wirklich gut gemeint, theologisch, theoretisch, warum das jetzt so gehen kann und gehen muss und warum er trotzdem Gott als Gott noch lieben sollte. Aber sie kommen bei Hiob nicht an, sie erreichen ihn nicht. Das Leid wird nicht geringer. Er fühlt sich wie jener Beter aus dem 73. Psalm, der klagt, ich bin täglich geplagt. Trotz dem Glauben, trotz eurer Erklärungen, ich bin täglich geplagt und meine Not, die liegt tagtäglich vor mir. Ich bin mir sicher, Hannah fand sich in diesen Empfindungen in dem 73. Psalm oder in dem, was sie da bei Hiob gelesen hat, vollkommen wieder. Vielleicht gab es eine Zeit, wo sie Gott überhaupt nicht mehr gespürt hat, sondern sich nur noch an diesem sehr berühmten literarisch bekannt gewordenen Satz von dem Hiob festhält, wo er sagt, wo Hiob sagt, ich weiß, auch wenn alles aus ist, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und als der Letzte sich über den Staub erhebt. Das ist ja kein heroischer Glaubenssatz, sondern das ist ein Satz, wo er in äußerster Verzweiflung sich daran festhält. Aber irgendwann, nur so kann die Geschichte dann so ausgehen, irgendwann muss in unserer Hanna eine Ahnung entstanden sein, Gott hat sich im Leid nicht von mir abgewandt. Gott nimmt mir auch diese Anklagen gegen ihn nicht krumm. Gott versteht das, dass ich mit meinem Schicksal nicht klarkomme. Und irgendwann muss es bei ihr passiert sein, wie bei Hiob, dass sie plötzlich wieder die Güte Gottes gespürt hat und eine Freiheit gewonnen hat, Gott zu loben. Nur so kann es sein, was wir im Lukas-Evangelium lesen, wenn es heißt, Hanna ist täglich im Tempel Tag und Nacht und betete und pries und lobte Gott. Die erste Antwort, aber die möchte ich festhalten, die Hannas Glaube auf die Frage nach dem Leid gibt, die uns die Bibel sagt, es gibt keine Erklärung, keine theologisch-theoretische Erklärung für das Leid. Aber statt einer Antwort begegnet dir Gott, der lebendige Gott, er begegnet dir in der Not, die lehrt dich beten, so wie der Psalmist im 73. Psalm sagt, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende in Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Das ist die Antwort der Bibel auf die Frage nach dem Leid. Aber was ist, wenn ich Gott so nicht begegne, wenn ich nicht an diesen Punkt komme? Ich denke, wir müssen eine Sache für uns wahrnehmen. Gottes Schweigen ist sein Gericht. Gottes Schweigen ist sein Gericht. Sicher hat Hanna nach dem Tod ihres Mannes Zeiten durchlitten, in denen sie Gott nicht mehr reden hörte. Und ich stelle mir das wirklich als die Hölle vor, wenn wir Gott nicht mehr reden hören. Ganz am Anfang der Bibel wird von den Städten Sodom und Gomorra erzählt. Sodom und Gomorra, sie sind ja sprichwörtlich geworden für Situationen, wo Leute alles tun, was keinen Wert hat. Und wo es drunter und drüber geht und wo nichts mehr gilt, keine Werte mehr gelten. Trotzdem denke ich, auch in Sodom und Gomorra gab es ein paar Pfarrer. Und die Leute dort in Sodom und Gomorra, die haben ihre Kinder auch taufen lassen, die haben auch Hochzeiten gefeiert und auch da den Pfarrer eingeladen und auch zu den Beerdigungen. Aber sonst hat man Gott einen lieben Mann sein lassen. In Sodom wohnte auch Lot, das wissen wir. Lot war ein gläubiger Mann. Ab und zu hat er die Leute vielleicht, seine Nachbarn, ermahnt und hat gesagt, du hör zu, Gott lässt seiner nicht spotten. Man kann Gott so nicht behandeln. Das, was der Mensch sät, das wird er ernten. Und sie sagen, Mensch, Lot, wie happy, nimm's einfacher, du nimmst das Leben viel zu kompliziert, du redest ja wie ein Pastor. Komm, gehen wir einen trinken. Ja, so werden sie mit ihm geredet haben. Nimm's doch nicht so ernst. Ist ja vielleicht ein bisschen was dran, aber weißt du, es gibt doch andere Sachen. Aber dann kam die Katastrophe. Gott hat Lot zuvor aus der Stadt geführt. Dann wird erzählt, es fiel Feuer vom Himmel, Schwefel vom Himmel. Haben wir das früher als Kind in der Kinderbibel nie vorstellen können. Aber spätestens ab dem Moment, wo man hört, was in Kriegszeiten abgegangen ist, kann man sich es vorstellen. Hier, dieser Kirchensaal ist ja auch einmal zerstört oder eben beeinträchtigt worden durch Bombenangriffe. Stellen wir uns das einmal vor, hier vorne im Vorderhaus ist ein Kriegsangriff. Im Vorderhaus sind die Leute und plötzlich rennen sie runter in den Keller. Da sitzen sie dann im hintersten Winkel im Keller zusammengepfercht. Und dann wird es warm, sie merken, da brennt es wird heiß. Denken sie, nichts wie raus. Dann rennen sie raus auf der Straße, merken sie, da ist noch heißer. Da kommt eine Feuerwalze entgegen, hat gar keinen Wert, wieder zurück in den Keller. Dann sitzen sie in diesem Keller. Was passiert dann in diesem Keller? Ja, dann irgendwann ruft der Erste, Mensch Leute, der Lot hat vielleicht doch recht gehabt. So stelle ich mir das in Sodom und Gomorra vor. Der Lot hat vielleicht doch recht gehabt. Und dann sagt die Frau aus dem dritten Stock, ja, kann hier überhaupt jemand beten? Kann jemand beten? Und dann sagt vielleicht der Student aus dem zweiten Stock, ja, wir haben doch einiges verkehrt gemacht. Mensch Leute, wir müssen beten. Und dann plötzlich falten sie die Hände und sagen, Herr, erlöse uns. Wir haben den Lot nicht ernst genommen. Aber hör doch auf, lass doch dieses Feuer zurückgehen. Es passiert nichts. Stille. Außer, dass man eben diese Feuerbrunst hört, ist nichts. Und dann ballen sie die Fäuste und sagen, Mensch Gott, wie kannst du sowas zulassen? Du bist doch ein lieber Gott, du bist doch barmherzig. In der Bibel steht, du bist ein Gott der Liebe. Es bleibt wieder still. Sie hören nichts. Sie hören nichts, außer, dass das Feuer knackt und prasselt und immer stärker wird. Versteht ihr? Ob sie beten oder ob sie fluchen, sie können Gott nicht hören. Ich bin Menschen begegnet, denen kam eines Tages, jetzt brauche ich Gott. So riefen sie den Pastor an, sie erinnern sich an ihre Zugehörigkeit in der Gemeinde, da erzählen sie Geschichten, dann kommen sie einmal in den Gottesdienst und treffen Leute, erkennen tatsächlich Leute, ja, die, und so, und dann redet man ein klein wenig. Aber, und ich versuche ihnen auch zu helfen, dass sie reinfinden. Aber irgendwie hat man das Gefühl, es kommt nicht mehr zu einer wirklichen Kommunikation. Es ist, wie wenn, es gelingt nicht mehr. Es kommt nicht zu einer Verbindung. Sie sind wie taub. Das stelle ich mir wie die Hölle vor. So stelle ich mir die Hölle vor. Für die Bibel gibt es eine Grenze, die ein Mensch, die eine Stadt, die ein Volk, auch gläubige Menschen, auch mitten in einer Gemeinde Menschen, eine Grenze, die sie nicht überschreiten können. Auch eine Gemeinde nicht überschreiten kann. Auch eine Kirche nicht überschreiten kann. Das ist die Grenze der Gleichgültigkeit gegen Gottes Wort. Wenn man Gottes Wort nicht mehr Gottes Wort sein lässt, wenn man sich irgendwie die Sache zurechtbiegt, Gott lässt uns diese Grenze überschreiten. Und Jesus sagt uns und lehrt uns, Gott ist ein Gott der Geduld. Aber Jesus sagt uns auch, es gibt eine Grenze der Geduld und dann das Gericht. Und ich bin überzeugt, es gibt eine Hölle. Nicht so, dass da irgendwie im untersten Stockwerk der Erde, der Hölle sitzt, der Teufel sitzt am Drehspieß und die Seelen brät, sondern wenn du Gott nicht hören kannst, wenn du rufst, aber nichts zurückkommt, keine Antwort hörst. Unsere Hannah hört Gottes Stimme. Vielleicht gab es Zeiten, wo sie Gottes Stimme nur noch schwach hörte. Aber da las sie in den Psalmen die Aufforderung, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, dann verstockt euer Herz nicht. Und vielleicht sitzt du jetzt da und weißt, in meinem Leben ist irgendetwas, das müsste ich in Ordnung bringen. So kann ich im Grunde genommen nicht dem lebendigen Gott begegnen. Dann möchte ich dir sagen, geh nicht aus diesem Kirchsaal, bevor das nicht in Ordnung gebracht ist. Du weißt nicht, wann die Zeit vorbei ist, wo du Gott nicht mehr hörst. Du kannst natürlich sagen, ja, so spricht halt ein Pastor. Ich möchte es euch mitgeben. Hannah hat begriffen, es könnte einen anderen Grund haben, dass du Gott nicht hörst. Nämlich einfach deine Entfernung. Deine Entfernung von Gott verhindert dein Verstehen. Viele Leute verstehen Gott nicht, weil sie zu weit von ihm entfernt sind. Sicher gab es bei Hannah nach dem Tod ihres Mannes, muss man sich jetzt vorstellen, mit 22 oder 25 verliert man den Mann, steht man da. Sicherlich gab es in diesem Leben Zeiten, wo sie weit entfernt war von ihm. Aber dann fallen sie vielleicht doch in ihrer Bibel Geschichten, wie zum Beispiel die Geschichte, kennen bestimmt viele, das ist eine sehr bekannte biblische Geschichte, eine schwere Geschichte, eine schwierige Geschichte, die Geschichte von Abraham, wie Gott ihm befiehlt, dass er den Isaak, seinen Sohn, hergeben und opfern soll. Stellt euch vor, wie diese Geschichte von der Opferung Isaaks zu unserer Hannah gesprochen hat. Stell mir vor, dass sie in einem Synagogengottesdienst gesessen hat und dann ist die Bibel aufgeschlagen worden und diese Geschichte ist gelesen worden. Und wie muss diese Geschichte zu der Hannah gesprochen haben? Das war ja ihre Geschichte, ihre Fragen, ihre Anklagen. Wie kann Gott seinen Auserwählten so etwas Schreckliches zumuten? Es ist ja nicht, dass ich einen geliebten Menschen loslassen muss. Es ist ja viel mehr, als dass gemeinsame Träume zerplatzen. Das Schlimme ist ja für jemanden, der einmal mit Gott den Weg begonnen hat, wenn plötzlich eine Stimme in ihm immer deutlicher wird und er wahrnimmt, ich verstehe Gott im Grunde genommen nicht mehr. Ich glaube, ich bin im falschen Film. Wie wir einmal in der Bibelstunde über dieses Thema gesprochen haben und gerade der Stelle waren, wo der Abraham so sein Messer ansetzt, und dann sagt plötzlich jemand, naja, für den Abraham war das ja nicht schlimm. Das war ja ein Mann des Glaubens. Der hat ja im Grunde genommen gewusst, wo das Ganze ausgeht. Und er hat ja so einen festen Glauben gehabt. Ich lasse das nicht gelten. Ich bin überzeugt, unterwegs hat der Abraham 1000 Mal seinen Isaak geopfert, getötet. Unterwegs auf diesen Berg hinauf hat er 1000 Mal sich sein Herz herausgerissen, 1000 Mal geschrien, mein Gott, warum? Immer wieder und immer wieder gesagt, Vater im Himmel, wenn es einen Weg gibt, nimm diesen Kelch von mir, lass ihn an mir vorübergehen. Aber wenn es so sein soll, dann will ich diesen Weg gehen. Nicht was ich will, was du willst. Versteht ihr, es ist eine Sache, dass du dich irgendwann in deinem Leben einmal entscheidest, ich möchte künftig mit Gott leben. Ich möchte Gott den ersten Platz in meinem Leben geben. Triffst du diese Entscheidung? Vielleicht gehst du dann auch zu einer Gemeinde bei. Okay, das ist eine Sache. Aber es ist eine andere Sache, eine ganz andere Sache, in dieser Entscheidung auszuhalten und gehorsam zu bleiben, auch wenn alles sinnlos erscheint. Wenn du gerade das Gefühl hast, ich bin im falschen Film, es passt nicht mehr zusammen. Aber genau das ist die Herausforderung. Und indem der Abraham sein Kreuz auf sich nimmt und inmitten all dieser Stimmen seinen Weg geht, Stunde um Stunde, Tag um Tag, indem Abraham das tut, wird er zum Urbild für das Gottvertrauen dessen, von dem die Bibel sagt, er war gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht. Jesus. Eine meiner ersten großen Entdeckungen beim Studieren im Bibelstudium war, Gott hält uns auf zwei Weisen am Leben. Das erste ist, indem er einfach unserem Arbeiten Erfolg gibt, Segen. Indem Dinge gelingen, indem mein Konto stimmt, indem einfach das, was ich anpacke, einigermaßen gelingt, ich über die Runden komme und mein Leben so funktioniert. Aber was ist, wenn der Erfolg ausbleibt? Und dann sagt die Bibel, Gott hat eine zweite Weise, wie er uns am Leben erhält. Indem er direkt, oft auf übernatürliche Weise als Retter unsere Not wendet. So wie Abraham auf diesem Opferberg ist, auf diesem Opferberg ankommt und gerade eben sein Kind im Gehorsam gegenüber Gottes Wort sein Kind opfern möchte und plötzlich ruft es, Abraham, Abraham, lass deine Hand, tu dem Kind nichts an. Jetzt weiß ich, dass du Gott fürchtest, bereit bist, auch deinen einzigen Sohn für ihn herzugeben. Und da hob Abraham seine Augen auf und sieht, wie ein Schaf, wie ein ein Widder in seinem Gehirn sich verfangen hat im Busch. Aber versteht ihr, dass Abraham Gottes rettenden Ruf hören konnte, war einzig, weil er wagte, Gott zu vertrauen und auch dann gehorsam zu sein. Hätte er gesagt, als er ihm klar wurde, das soll mein Weg sein, hätte der Abraham gesagt, Mensch Gott, also das kannst du ja nicht machen von mir. Und hätte er gesagt, nee, also diese Reise trete ich nicht an. Dann hätte Abraham Gott nie als Retter, als Erlöser erfahren. Nichts prägte sich, wenn wir die Bibel lesen, nichts prägte sich Gottes Volk so tief ein, so fest wie die Überzeugung, als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er rettete mich aus aller meiner Furcht. Retter zu sein, ist Gottes erstes Markenzeichen. In dieser zweiten Weise, wie Gott uns am Leben erhält, als Retter, zeigt Gott uns sein eigentliches Gesicht. Das ist der Glaube Hannas. Das ist der Glaube, die Glaubenstradition Hannas. Und irgendwann hat Hannah das begriffen. Die Entfernung zu Gott verhindert, dass ich ihn verstehe. Aber dort, wo ich ganz dicht bei ihm bleibe und selbst so einen schwierigen Weg wie den des Abrahams auf diesen Berg gehe, da werde ich Gott als Erlöser, als Retter, als meinen Heiland erleben. Als Abraham auf jenem Berg mit blutendem Vaterherzen seinen Sohn opfern will, da stand er da, wo wir im Grunde genommen alle stehen. Er erkennt, ich brauche einen Erlöser. Ich bin am Ende mit meinem Latein. Ich kann selber das nicht machen, was ich brauche. Ich brauche einen, der mich aus diesem Unverständnis über mein Leben erlöst. Und die Bibel erzählt, da wo beide, Isaak und Abraham, hätten bluten müssen, wo beide bluten hätten müssen auf diesem Altar, da legt Gott ein eigenes Opfer drauf. Abraham war erlöst und beginnt ganz neu zu leben. Und man muss ja blind sein, wenn man nicht aus dieser alten Geschichte einen Fingerzeig sieht hinüber auf den anderen Berg, Golgatha. Man muss ja taub sein, hört man in jedem Wort dieser Geschichte nicht die Aufforderung, höre Gottes letztes Wort in Jesus. Höre Gottes letztes Wort in Jesus. Vor ein paar Wochen haben wir ein Auto gekauft, nicht ganz neu und leider wahrscheinlich für manche wieder ein Ford. Beim Händler, das haben Händler so an sich, mussten wir auch über den Preis noch etwas sprechen. Meine Frau und ich waren dort und dann haben wir uns irgendwann angeschaut, haben gesagt, so und so viel Euro, das ist jetzt unser letztes Wort. Wenn ich dann kein Kasper bin, dann bleibe ich bei diesem letzten Wort. Das letzte Wort. Was ist Gottes letztes Wort? Die Bibel sagt uns, das finde ich einen sehr bemerkenswerten Satz im Hebräerbrief, sein apostolischer Brief, und der beginnt mit dem Satz, nachdem vor Zeiten Gott manchmal und auf mancherlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Das heißt, Gottes letztes Wort ist Jesus. Was hat uns Gott durch Jesus zu sagen? Natürlich ist es vieles. Aber ich möchte, dass wir begreifen, was ist das Zentrale, was Gott uns durch Jesus zu sagen hat. Wir haben vorhin die Geschichte in der neutestamentlichen Lesung gehört. Jesus ist unterwegs, Jesus hat viele Leute um sich, eine große Versammlung, spricht vielleicht und plötzlich ist ein Tumult da. Scheinbar was Furchtbares. Was ist los? Ein Aussätziger. Aussatz ist etwas ganz Schlimmes. Da verfault man an lebendigen Leib. Deshalb schickte man die Aussätzigen in die Wüste. Dort waren sie gut aufgehoben. Und jetzt ist so ein Aussätziger mitten in dieser Versammlung. Ich kann euch vorstellen, da bildet sich, obwohl es dicht gedrängt war, sofort ein Riesenkorridor. Und er kann schnurstracks geradeaus nach vorne zu Jesus kommen. Keiner hindert ihn. Alle haben Angst. Ungeheuerlich. Ein Aussätziger in dieser Versammlung. Und dann steht er vor Jesus. Dann breitet er vor Jesus sein ganzes Elend aus. Herr, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Versteht ihr, so muss es sein. Genau so muss es sein. Das will uns die Bibel hier sagen. Dein Elend muss vor Jesus. Ich wünsche mir so sehr, dass alle, die Leid tragen, alle, die da sind und die irgendetwas mittragen in ihrem Leben, wo ihnen selber oder anderen immer wieder in die Quere kommt, dass ihr diese Sachen vor Jesus ausbreitet, vor Jesus bringt. Und nun geschieht das, was Jesus so einzigartig macht. Jesus weicht nicht zurück und sagt aus einer sicheren Distanz, sei rein, so wie ein Zauberer oder so. Gell? Das sagt Jesus nicht. Gerade das Gegenteil wird berichtet. Jesus geht einen Schritt nach vorne und rührt diesen Menschen, diesen Aussätzigen an. Jesus hatte keine Berührungsängste. Kein Schmutz war ihm zu ekelig. Deswegen ist Jesus Gottes Sohn. Deswegen sind wir nur Menschen. Weil wir oft dort, wo wir eigentlich gefordert wären, uns an Ekeln, den Schritt, der notwendig wäre, nicht tun. Jesus hat keine Berührungsängste. Er erlöst die Leidtragenden. Und wenn jemand heute da ist, der sich wie ein Aussätziger fühlt, weil ihn sein Leben belastet, dann möchte dir Jesus jetzt die Hand auflegen und sagen, sei rein. Es gibt ein Leben ohne diese Last. Und weil viele Leute das einfach nicht aushalten können, wenn Liebe und Barmherzigkeit die Szene regieren, brachten sie Jesus um. Sie haben ihn gekreuzigt. Es war furchtbar. Das war so grausam, dass obwohl Jesus so einen starken Glauben hatte, Jesus selber an diesem Glauben verrückt geworden ist und plötzlich fragt, mein Gott, hast du mich verlassen? Und Gott antwortet nicht. Gott schweigt. Gott antwortet nicht. Es kommt kein Wunder, dass jemand sagt, oh, wir haben uns geirrt, nehmt ihn schnell runter, das war ein Versehen. Nichts. Außer Jesus erinnert sich, was sein Glaube ist, nämlich der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Und schließlich kann er sagen, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und dann heißt es, als das sagte, verschied er. Dann hat Jesus in eine Felsengruft gelegt, hat einen großen Stein davor gemacht und einige römische Soldaten davor gestellt. Doch ein paar Tage später wird berichtet, Jesus ist auferstanden. Er lebt, er ist nicht tot. Und die Nachricht breitet sich wie ein Lauffeuer aus. Zunächst in Jerusalem, dann in ganz Judäa bis ans Ende der Welt. Unsere Hanna hat diese Sache mit Jesus noch nicht so klar sehen können. Aber wie sie im Tempel dieser Maria, dem Josef und dem Jesuskind begegnet, erhält sie auf die Frage nach dem Leid noch einmal eine neue Antwort. Denn sie sieht, was in meiner Glaubenstradition steht, was ja so in Abraham und Isaak geschehen ist, das wird sich noch einmal in einer ganz besonderen Qualität in Gott und Jesus wiederholen. Das, was da auf dem Opferberg war, das wird sich in Jesus noch einmal wiederholen. Gott liebt diese Welt so sehr, dass er seinen eigenen Sohn gibt, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und so kann diese Geschichte von Hanna enden, dass erzählt wird, sie pries Gott und redete von Jesus zu allen, die sich nach Erlösung, die auf Erlösung warteten. Wenn du fragst, warum antwortet Gott nicht auf meine Frage nach dem Leid? Gott schweigt nicht. Gott redet. Gott redet in Jesus. Jesus ist das menschgewordene Wort Gottes. Und darum höre Gottes letztes Wort. Stellt euch vor, hinten, dreht euch mal geschwind um für einen Moment. Hinten ist dieser wunderbare Sternhimmel aufgebaut. Das ist ein schöner Sternhimmel. Jetzt dürft ihr, die es gesehen haben, wieder nach vorne gucken. Und stellt euch mal vor, es wäre Nacht. Ihr würdet irgendwo an einer schönen Stelle im Münchner Süden, auf dem Land stehen, wo so Waldrand ist und ihr guckt über die verschneiten Felder, geradeaus über die Fluren, über die Wiesen. Es ist ganz Nacht, es ist ganz finster. Und dann fällt euch plötzlich auf, es ist ein fantastischer Sternhimmel. Ein fantastischer Sternhimmel. So schön, dass selbst ein Laie beginnt, die Sternbilder zu erkennen und zu erkennen, aha, das ist der große Wagen und so weiter. Und dann kannst du gar nicht, als plötzlich anzufangen und Gott zu loben, Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Wenn ich sehe die Himmel und deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst. Und dann begreifst du, dieser unglaubliche Gott, der dieses Universum erschaffen hat, der hat auch meinem Leben eine Bestimmung gegeben. Und dann las ich kürzlich den Satz, Sterne sieht man nur in der Nacht. Sterne sieht man nur in der Nacht. Ich höre darin Jesus sagen, auch deine Nacht ist voller Glaubenslicht. Auch deine Nacht ist voller Gotteslicht. Für diese Botschaft möchte Jesus seiner Gemeinde am zweiten Advent die Augen öffnen. Gott wird abwischen, alle Tränen. Der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Siehe, ich mache alles neu. Und möchtest du ein Teil von Jesu Gemeinde sein? Möchtest du dieses Gottvertrauen erstmals oder wieder ganz neu finden? Das könnte so eine Frage sein für deinen geistlichen Weg in der zweiten Adventswoche. Möchtest du Teil der Gemeinde Jesu sein? Ich wünsche mir, dass wir am Ende dieser Woche sagen, ja, das möchte ich sein. Darauf möchte ich zu. Gott segne euch. Amen.